Hallo, schön, dass ich euch heute Morgen hier begrüßen darf. Wir wollen miteinander Gottesdienst feiern und ihr habt schon gesehen, man kommt hier die Tür rein. Da sind Pfeile auf dem Boden, wo man einen gewissen Abstand hält. Und hier haben wir was zum Händedesinfizieren vorbereitet. Und jetzt nehme ich euch mit, wir gehen jetzt so in den Gottesdienstraum. Haben wir getrennt den Eingang und den Ausgang. Nachher, nach dem Gottesdienst, könnt ihr da hinten rausgehen, damit so wenig wie möglich auch Begegnung oder Nähe passiert. Aber jetzt sehen wir hier im Hintergrund die letzten Vorbereitungen für den Gottesdienst, der gleich losgeht. Wir stellen noch die Stühle, damit jeder seinen richtigen Platz findet. Ja, nochmal herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, den wir miteinander feiern wollen. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Klasse, dass wir mal wieder hier miteinander Gottesdienst feiern dürfen, aber ich möchte auch ganz herzlich die begrüßen, die jetzt zu Hause zugucken, die noch keinen Platz bekommen haben. Wir freuen uns, dass das jetzt mal so stattfinden kann. Und ich möchte zum Anfang des Gottesdienstes mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir hier sein dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du auch hier bist. Und wir wollen diesen Tag und diesen Gottesdienst miteinander genießen und mit dir genießen. Ich möchte dich bitten, dass du selbst uns heute Morgen anrührst und dein Wort in unser Herz hineinlegst. Amen. Wir feiern heute diesen Gottesdienst und betrachten dabei einen Text aus dem Predigerbuch im Alten Testament, Kapitel 2. Und auch in diesem Predigerbuch geht es ja darum, wir haschen in unserem Leben nach allem Möglichen, wir haschen nach Wind. Und im Kapitel 3 geht es weiter, alles hat seine Zeit. Und so hat auch das jetzt wieder hier sein, seine Zeit. Und darüber freuen wir uns. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern mal auf eine besondere Zeit hingewiesen, die auch schwer sein wird und die ihnen nicht gefallen wird. Und wenn so schwere Zeiten sind, wenn so Zeiten sind, wie wir es jetzt erleben, dann beobachte ich, wie Menschen so ein bisschen auch gedrückt sind. Und wenn man so in unsere Umwelt guckt, man sieht, viele Menschen sind gedrückt und gucken nach unten. Sie haben ihre Masken an und sehen gar nicht mehr nach oben, sondern sehen nur vor sich die Schwierigkeiten. Und in so einer besonderen Zeit hat Jesus ihnen gesagt, blickt auf, erhebt eure Häupter. Und das nicht, weil es wird schon irgendwie alles gut, sondern deswegen, weil er sagt, es naht sich eure Erlösung. Ich selbst komme zu euch. Und das wollen wir jetzt auch miteinander tun. Wir wollen den Kopf heben, uns gerade hinstellen und auf Jesus sehen. Wir wollen mit ihm reden, wollen ihn anbeten und wollen ihm auch unsere Anliegen bringen. Ganz besonderes Anliegen, was ich für heute gerne in den Mittelpunkt stellen möchte, ist so dieses, lasst uns sehen, was können wir in dieser Zeit auch mit unserer Gemeinde machen? Wie kann Gemeinde in dieser Zeit funktionieren? Wie kann wieder neues Leben auch in diese Räume kommen? Lasst uns ganz besonders beten für unsere Kinderarbeit, die ein ganz wichtiger Baustein in unserem Gemeindeleben ist. Lasst uns beten für unsere Mitarbeiter, dass sie gute Ideen haben, dass Gott ihnen gute Gedanken schenkt. Lasst uns miteinander aufsehen auf Jesus. Dafür nehmen wir uns jetzt Zeit. Zu Hause könnt ihr laut beten, hier beten wir einfach leise. Und gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen und nächsten Online-Predigt von unserer Gemeinde am Sohnwald. Heute wieder mit dem Buch Prediger und mit der Predigt, beziehungsweise mit dem Titel, Wozu sich plagen? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen, anhand des Bibeltextes, der in Prediger steht, und einmal schauen, wie wir diese Frage heute vielleicht beantworten können. Ich lade euch ein, dort mitzugehen, mitzulesen, mitzudenken, um zu entdecken, wozu wir uns plagen. Wie können wir glücklich werden in unserem Leben? Darum handelt dieses Buch Prediger. Und heute mit dieser einen Facette, wozu plagen wir uns eigentlich ab? Und ist es überhaupt notwendig? Ich lade euch ein, den Bibeltext mit mir aufzuschlagen, in Gottes Wort zu lesen, in Prediger 2, Prediger Kapitel 2, Abvers 1. Dort schreibt der Prediger: Ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Immer nur Lachen ist töricht und ist Vergnügen. Was hilft es schon? Ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Ich schuf große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und Parks für mich an und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon seit ihrer Geburt in meinem Haus lebten, erwarb ich noch weitere hinzu. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Das ist ja ein faszinierender Bibeltext. Salomo beschreibt hier, wie sein Leben so abgelaufen ist, zumindest teilweise. Und ich finde es bemerkenswert, was er hier sagt. Ein Satz, der heute genauso passen könnte, genauso ein Lebensmotto sein könnte von vielen Menschen. Ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben. Was hat das Leben zu bieten? Und Salomo hat es in vollen Zügen ausprobiert, genossen und herausgefunden. Und diese Liste, die er hier aufführt, die ist eindrucksvoll, was dieser Kerl alles geschafft hat. Das war wirklich einer, der was gemacht hat. Der ist vorangegangen, der hatte Ideen, der hat Pläne umgesetzt, der hatte Ressourcen zur Verfügung, hat sie noch vermehrt. Das war ein richtiger Machertyp und er hat gesagt, ich will schauen, was hat das Leben zu bieten und was gibt es da alles zu erleben. Und das ist beachtlich, was das bei ihm alles war. Und das war, wenn man das vielleicht von heute aus betrachtet, so ein richtiger Hedonist. Einer, der das Leben genießt, der Erlebnisse braucht, der sagt, das Leben ist zu kurz. Ich will was erleben und es in vollen Zügen genießen und ausschöpfen. Und das Spannende ist, wenn man da so drauf schaut, dann kann man sagen, kann man ja fast schon neidisch werden und sagen, was der für Möglichkeiten hatte. Klar, das war der König, was er alles erlebt hat. Und sein Fazit am Ende, das finde ich spannend. Meine Mühe hatte sich gelohnt, ich war glücklich und zufrieden. Also das hat sogar funktioniert. Sein Leben voll am Limit, mit allem was geht, das hat sogar funktioniert in der Art und Weise, dass er glücklich wurde. Also wenn wir jetzt von dem Titel der Predigt ausgehen, wird zu sich plagen, da finden wir hier eigentlich nicht so viel drin. Was ist denn da Plage? Das ist ja alles Konsum auf höchstem Niveau. So wie wir heute vielleicht auch größtenteils leben. Gut, das mit den Frauen, alle Frauen, die man sich wünschen kann, ich weiß nicht, wer das von sich behaupten kann, das war bei Salomo schon speziell, aber auch das hat er ausprobiert. Wie sieht das bei dir aus? Ich will herausfinden, was das Leben zu bieten hat. Ich weiß nicht, was dein Leben gerade zu bieten hat. Ob vielleicht gerade du davor stehst, den Traum deines Lebens dir zu erfüllen, oder ob du gerade die Liebe deines Lebens gefunden hast, ob das Leben dir gerade mit offenen Armen begegnet, oder vielleicht sagst du, was hat das Leben mir gerade schon zu bieten? Vielleicht fühle ich mich einsam. Oder du sagst, das Leben hat mir gerade schreiende Kinder zu bieten, die ich alle paar Stunden wickeln muss. Keine Ahnung, was dein Leben dir gerade so zu bieten hat und wie du gerade so stehst. Und vielleicht bist du sogar neidisch auf diesen Salomo, zu sagen, wow, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Um zu merken, ob man dadurch wirklich glücklich wird. Um zu sehen, dieses Fazit, was er gezogen hat, ist, ich war glücklich und zufrieden. Und du denkst vielleicht, das werde ich nie erleben, kann ich nie ausprobieren, weil das Leben hat nicht so viele Chancen und Möglichkeiten für mich, wie es für diesen Salomo Chancen bereit hatte. Es gibt noch mehrere spannende Aspekte in diesem Text. Ich will mich vor allem auf die letzten Verse beschränken. Ich finde gerade Vers 10 sehr spannend. Da steht ja, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Ich muss so dran denken, wie man mit Kindern so umgeht. Man sagt denen, ja, du kriegst nicht alles, was du dir wünschst, das geht nicht. Ja, und man sagt dann so abfällig über die Kinder, die dann nichts geraten sind, ja, die haben ja auch immer alles das gekriegt, was sie wollten, kein Wunder, dass ihr Charakter verdorben wurde. Anscheinend machte das bei diesem Salomo nichts aus. Der hat sich jeden Herzenswunsch erfüllt und wir erziehen die Kinder ja eigentlich so, du musst was dafür tun, du kriegst nicht alles, du musst warten und so weiter, aber was macht dieser Salomo? Wie ein kleines Kind kriegt er alles, was er will und es macht ihn sogar glücklich. Also sollten wir so unsere Kinder vielleicht erziehen? Beim Salomo hat es ja augenscheinlich irgendwie funktioniert. Wenn ihr den Text tatsächlich mitgelesen habt, dann habt ihr gemerkt, es fehlt noch ein Vers und der ist entscheidend. Vielleicht aber auch irgendwo deprimierend, wo man sagt, ja, bis dahin war es ja ein cooler Text. Jetzt könnte ich eine Predigt drüber halten, wie kommen wir dahin, erfolgreich im Leben zu werden, wie dieser Salomo zu leben, wie kann ich 3.000 Euro am Tag verdienen, ich weiß nicht, ich kriege jeden zweiten Tag solche E-Mails, ja, 3.000 Euro am Tag verdienen, kein Problem, jeder kann reich und glücklich werden, wenn er das nur wirklich will. Und jetzt könnten wir ein Seminar machen, wie macht man das und was gibt es da für Mechanismen, wie kann ich viel Geld verdienen und am besten wenig dafür arbeiten, das will doch eigentlich jeder. Um genauso glücklich zu werden wie dieser Salomo. Aber wie gesagt, das war noch nicht das ganze Fazit. Das war vielleicht so ein Zwischenfazit von Salomo, dass er gesagt hat, ja, kurzfristig hat mich das glücklich gemacht. Wie vielleicht bei McDonald's, du schaufelst dir das Zeug rein und nach einer Stunde bist du wieder hungrig. Das war ein kurzer Glücksmoment, aber irgendwie nicht sehr anhaltend. Vers 11, doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Salomo schreibt hier, wie hart ich dafür arbeiten musste. Ich muss euch ehrlich sagen, da musste ich ein bisschen, habe ich gedacht, will der mich eigentlich veräppeln? Ich glaube nicht, dass der mit der Schippe da gestanden hat und die Gräben gegraben hat für seine Bewässerungsanlage oder dass er die Ziegeln geschleppt hat und Stein auf Stein gesetzt hat, um seine Paläste zu bauen. Er schreibt ja, er hatte immer mehr Knechte und Mägde, das heißt, er hat für sich arbeiten lassen. Was hat das denn mit harter Arbeit zu tun? Jetzt bin ich ja in der Unternehmerfamilie aufgewachsen und in der Handwerkerfamilie, wie man hier sieht, auch an der Location. Und da hat man manchmal das Gefühl, echte und harte Arbeit ist nur das, was man mit seinen Händen schafft. Und auch nur das wird als ehrenhaft oder erstrebenswert erachtet. Und Menschen, die vielleicht anders arbeiten, mehr mit ihrem Kopf, das betrachtet man manchmal so ein bisschen abfällig. Und vielleicht ist es auf der anderen Seite andersrum, dass Leute, die nicht mit ihren Händen arbeiten, über die Leute, die mit ihren Händen arbeiten, abfällig denken. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr. Und heute in unserer Zeit sind wir da oft dabei, Leute, die auf andere Art und Weise arbeiten, ein anderes Lebenskonzept haben, als wir vielleicht selbst zu verurteilen. Und zu sagen, was macht ihr denn schon, was schafft ihr denn? Kein Wunder, dass es dem nicht gut geht, wenn der so ranglotzen würde wie Salomo, beziehungsweise ja, Salomo vielleicht Leute befehligen konnte, dann ging es ihm auch besser. Aber das ist nicht der Punkt. Salomo sagt am Anfang in diesem Vers, dann dachte ich über das nach, was ich erreicht hatte. Das ist für mich ein spannender Punkt. Ich dachte über das nach. Also er war lange Zeit glücklich oder eine kurze Zeit, steht nicht drin. Er hat gedacht, eigentlich bin ich glücklich und zufrieden mit meinem krassen Lifestyle hier am Limit und leben wie ein Hollywoodstar. Und dann dachte er mal nach. Und da habe ich gedacht, wow, vielleicht ist das der Punkt, dass wir überhaupt gerne nachdenken. Hast du dir schon mal Gedanken über deine Arbeit gemacht, was du da tust, ob das überhaupt sinnvoll ist und was das alles für einen Sinn macht? Hast du dir diese Zeit mal genommen oder nimmst du dir sie immer wieder? Vielleicht sagen wir, ja, der Salomo hat ja auch Zeit, der hat ja für sich arbeiten lassen. Ich habe keine Zeit dafür, mir über Sachen Gedanken zu machen. Und außerdem, wenn ich mir zu viele Gedanken mache, da kommen doch nur so bescheuerte Gedanken raus wie am Salomo, dass er am Ende doch denkt, für was das Ganze? Dann schaffe ich doch lieber weiter, ohne mir Gedanken zu machen. Und brauche nicht, mich diesen deprimierenden Gedanken irgendwie auszusetzen. Da komme ich gar nicht auf solche Gedanken. Ich arbeite mich glücklich, ich lebe und beschäftige mich glücklich mit Beziehungen, mit Treffen, mit Arbeit, mit irgendeiner Art von Beschäftigung, um gar nicht nachdenken zu müssen. Das fühlt sich gut an, aber wisst ihr, das Problem dabei ist, wenn du stirbst, wirst du als Idiot sterben. So steht es zumindest im Prediger drin und auch im Buch der Sprüche, was sehr mit dem Buch Prediger verwandt ist und was sich auch aufeinander bezieht. Dann wirst du als Idiot sterben. Und das mit der Zeit ist ja auch so eine Sache. Es gibt ja so Menschen, die sagen immer, ich habe keine Zeit. Ja? Ich glaube, solche Leute kennt jeder, oder ich kenne das auch von mir selbst, dann sage ich, ich habe keine Zeit. Das ist eigentlich eine Beschönigung. Wenn du zu einer anderen Person sagst, du hast keine Zeit und sie bittet dich um irgendetwas, müsstest du ehrlicherweise sagen, das ist mir nicht wichtig genug. Dafür haben wir aber nicht den Mut für diese Ehrlichkeit. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, sagst du damit eigentlich nur, andere Dinge sind mir wichtiger. Nur das klingt dann besser und nicht so verletzend. Ich weiß nicht, wie du das mit Gott machst, ob du in einer Beziehung zu ihm lebst. Und wenn du auch vielleicht zu ihm sagst, ey, für dich habe ich eigentlich keine Zeit, ich muss erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen, mal hier wie der Salomo was schaffen. Gott kommt später, ist was für alte Leute, für Leute, die krank sind oder schwach. Dafür habe ich gerade keine Zeit. Wisst ihr, was bei Gott ankommt? Du bist mir nicht wichtig genug, weil Gott kann das dechiffrieren. Er versteht das. Und ehrlicherweise müssen wir sagen, du bist mir nicht wichtig genug. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist zu sagen, sag niemals zu einem Menschen mehr, ich habe keine Zeit, sondern sag, dein Anliegen ist mir nicht wichtig genug. Wenn wir anfangen würden, das zu sagen, vielleicht würde es was verändern mit unserer Zeit. Und wir würden nicht alles vollballern, keinen Termin mehr für irgendetwas frei haben, damit wir bloß alles nutzen. Ja, die Zeit ist kurz, wir müssen sie auskaufen. Aber für was kaufen wir sie aus? Für unsere Belange. Der Prediger sagt jetzt ganz am Ende, es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und ich denke mir so, okay, das ist jetzt ein abschließendes Fazit. Ja und? Ich habe mir so gedacht, er sagt mir doch jetzt eigentlich etwas, was ich eh schon weiß. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Für mich ist das so ein Stammtischspruch. Wir können ja nichts mitnehmen. Ja, das hört, wenn man sich mal so unterhält über einen Gartenzaun oder so mit Leuten, dann, aber man kann ja nichts mitnehmen. Ja, ich habe mir gerade was Neues da angeschafft, aber wir können ja nichts mitnehmen. Das ist oft so ein Ausdruck von dem, was der Prediger hier eigentlich schreibt, was Salomo sagt. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und ich frage mich so, was ist jetzt da das Besondere dran? Warum deprimiert dich das so? Also das Buch geht ja noch weiter, Prediger, wir sind noch am Anfang und man merkt, dieser Typ ist ziemlich deprimiert, weil er sagt, alles was ich hier tue, hat irgendwie keinen Bestand. Und ich denke, ja ist doch klar, wir können nichts mitnehmen, das Totenhemd hat keine Taschen, wie man das früher vielleicht gesagt hat. Du kannst nichts mitnehmen. Aber ehrlich gesagt führt es mich nicht in eine tiefe Depression, sondern es ist eher so, ja, natürlich können wir nichts mitnehmen, da müssen wir doch schauen, dass bis wir sterben, dass wir das meiste rausholen. Weil wir ja nichts mitnehmen können, muss ich es doch jetzt genießen. Das ist vielleicht, muss an eine Geschichte denken, die mir meine Frau erzählt hat, als sie in Afrika war, in Tansania. Als sie einmal erzählt, da sind sie baden gegangen im Tanganyika-See und hatten sich Früchte mitgenommen und hatten das an den Strand gestellt und ihre Sachen dort abgestellt und sind dann ins Wasser gegangen. Und als sie im Wasser waren, kam plötzlich ein Affe und der hat sich so langsam an ihre Sachen rangepirscht und hat angefangen, aus dieser schön präparierten Obstschale, wo das Obst schön schon in mundgerechte Stücke geschnitten war, sich zu bedienen. Und dann hat es einer gesehen, der im Wasser war und ist rausgesprintet, so schnell wie es ging, und wollte natürlich den Affen vertreiben. Und wisst ihr, was passiert ist? Je näher die Person kam, desto schneller hat der Affe gefressen, sich alles reingestopft, bis nichts mehr ging, und kurz einen Meter bevor er da war, ist er erst weggesprungen. Ja? Also ich stelle mir das, guck mir das so bildlich vorstellen, wie der Affe da sitzt und immer wieder aufblickt und reinstopft und bis zum Letzten alles rausholt, was geht. Seine Chance nutzt. Ich musste dabei dran denken, zu sagen, wir können ja nichts mitnehmen. Ja, und wohin führt es uns? Wohin führt uns diese Erkenntnis, dass wir noch schneller, noch mehr, noch intensiver konsumieren? Weil wir sagen, wer weiß, was kommt. Vielleicht werden die Zeiten schlechter oder mein Leben ist kurz, ich muss alles rausholen. Und ich denke so, müssen wir nicht dem Prediger was lehren und sagen, ja, ist doch klar, das Leben ist kurz und wir können nichts mitnehmen, dann ja. Warum deprimiert dich das? Mach doch so weiter, du hast doch deine Paläste und alles gehabt, das ist doch super. Aber der Prediger ist irgendwie deprimiert. Und am liebsten würden wir ihm, glaube ich, sagen, ja, dann hör doch auf, dir Schätze zu sammeln. Genieß dein Leben, ja, da kommt der Prediger später auch noch drauf. Hol alles raus, aber sammel dir keine Schätze hier auf der Erde. Ja, wir haben ja schon ein bisschen Vorsprung für die das Neue Testament vielleicht schon mal gelesen haben, da spricht Jesus auch darüber, über Schätze sammeln auf dieser Erde, sich Dinge zu schaffen, wie das Salomo getan hat. Jesus sagt nämlich, sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde. Dann sagen wir, ja Salomo, ich weiß, du kennst noch das Neue Testament nicht, wir sollen uns doch hier keine Schätze sammeln. Hör auf, die Schätze zu sammeln. Und ich glaube, ich will gleich auf diesen Vers eingehen, den Jesus da sagt, sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde. Dieser Vers geht nämlich noch weiter. Wir nehmen oft nur den ersten Teil. Sammelt euch keine Schätze. Okay, wir sollen hier uns nicht zu breit machen, uns nicht zu schön einrichten. Irgendwie geht es doch um was anderes. Und ich glaube, wir sollen nicht aufhören, Schätze zu sammeln. So verstehe ich zumindest den Vers. Wir sollen nicht aufhören, Schätze zu sammeln. Wisst ihr, ich liebe die Bibel und ein Wort ist mir in den letzten Monaten besonders aufgefallen. Ich liebe dieses Wort. Und dieses Wort lautet stattdessen. Wir lesen oft die Bibel und sagen, das ist ein Buch voller Verbote. Das dürfen wir nicht, das sollen wir nicht. Ja, jetzt sollen wir keine Schätze sammeln, ich darf jetzt nicht reich werden und soll irgendwie da ein bisschen Maß halten oder wie ist es jetzt, wie leben wir denn jetzt? Soll ich so machen wie Salomo oder wenn nicht, wie denn sonst? Stattdessen. ist eins meiner Lieblingswörter und ich lese euch den Vers vor, wo Jesus etwas über Schätze sammeln gesagt hat. Und zwar steht das in Matthäus Kapitel 6, in der Bergpredigt. Sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Also hier wird nicht davon geschrieben, sammelt euch keine Reichtümer, sondern hier steht, sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde und stattdessen im Himmel. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann solltest du weiter Schätze sammeln. Aber im Himmel, das ist ein Unterschied. Wir sollen als Christen nicht aufhören, dies oder das oder das oder das zu tun. Sondern wenn die Bibel uns vor Dingen warnt oder sagt, tu das nicht, dann kommt fast immer ein Stattdessen, wo sie sagt, tu das. Und das finde ich faszinierend. Das finde ich so faszinierend. Und das Problem bei uns ist nur oft, wir bleiben beim Ersten stehen. Wir bleiben bei dem Stehen, sammeln dir keine Schätze. Ja, so ein Mist. Ja, wie mache ich das jetzt trotzdem, ohne dass es vielleicht jemand mitkriegt oder dass ich es mir irgendwie rechtfertige? Aber wir vergessen das stattdessen. Gott hat was viel Besseres. Eine viel bessere Idee. Das Problem ist oft, unser Fokus ist zu kurz. Unser Blick ist zu... Der ist nicht weit genug. Am Ende des Buch Predigers geht es um den Tod. Der große Gleichmacher. Vielleicht musst du in deinem Leben niemals einen wirtschaftlichen Totalschaden erleben oder eine Insolvenz. Aber spätestens, wenn du unter die Erde gelegt wirst, weil du gestorben bist, wird das dein finanzieller Ruin sein. Weil du kannst nichts mitnehmen. Und nicht nur finanziell, auch was deine Beziehungen angeht, alles, was auf dieser Erde war, ist damit weg. Spätestens dann kommt der Crash. Und ich glaube, wir sagen ja, bis dahin lebe ich aber, das ist in Ordnung. Und wir vergessen, dass es nach unserem Tod erst losgeht. Da beginnt das Leben eigentlich erst. Unser Tod ist ein Doppelpunkt. Das, was wir jetzt hier auf dieser Erde leben, ist ein bisschen vorgeplänkel. Das Beste kommt zum Schluss. Oder nach dem Schluss sogar. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Und deshalb sind wir heute hier in der Werkstatt, weil mir beim Arbeiten die letzte Woche etwas aufgefallen ist, was meiner Meinung nach zu diesem Bibeltext passt. Und zwar habe ich ja gesagt, wir sollen Schätze sammeln. Nicht auf dieser Erde, beziehungsweise Jesus hat das gesagt. Wir sollen keine Schätze auf dieser Erde sammeln. Aber jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wir leben ja trotzdem auf dieser Erde und gewisse Dinge brauchen wir ja. Wir sind ja nicht irgendwie als Christen anders oder haben andere Bedürfnisse oder andere Grundbedürfnisse. Wir müssen essen, trinken, wir brauchen einen Platz zum Schlafen und so weiter. Klar, das ist oft ein dehnbarer Begriff, was man braucht. Ja? Männer brauchen Werkzeug, zumindest die meisten. Aber das hier ist meine Werkzeugkiste und wenn man das mit dem Leben vergleicht, haben wir gesagt, wir sollen auf dieser Erde keine Schätze mehr sammeln. Und ich glaube aber trotzdem, wir haben so eine kleine Schatztruhe, wo alle möglichen Sachen drin sind, die uns so wichtig sind. Und so eine Schatztruhe, die ist oft gut verschließbar, die versteckt man oder man vergräbt sie. Ja. So eine Schatzkiste, da kommen lauter wertvolle Dinge rein. Und das ist es, wenn wir Schätze auf dieser Erde sammeln, dann packen wir die oft in so eine Kiste rein. Alles, was uns wichtig ist. Ich baue mir ein schönes Haus, ich kaufe mir ein schönes Auto oder ich habe meine Beziehungen, die mir so wichtig sind. Das kommt alles in diese Schatzkiste rein. Das ist alles meins. Das ist alles meins. Und da passe ich drauf auf, dass es an einem trockenen und kühlen Ort gelagert, dass da kein Schimmel drankommt und so weiter. Ja, in der Bibel steht ja, Motten und Rost zerfressen ist, aber ich versuche das so lange zu konservieren, damit das nicht passiert. Und versuche es festzuhalten. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie geht das, Schätze im Himmel zu sammeln? Wie sieht dieses stattdessen aus? Und ich glaube, wenn unsere Schatzkiste auf dieser Erde zur Werkzeugkiste wird, dann können wir damit Schätze im Himmel sammeln. Weil ich mich auch gefragt habe, ja, wie sollen wir denn jetzt als Christen leben? Sollen wir alles verkaufen, was wir haben? Was ist mit den materiellen Dingen, die wir haben? Wir sagen ja immer, ja, häng dein Herz nicht dran. Ja, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Gut, ganz einfach, häng einfach dein Herz da dran. Bau ein Haus, aber häng dein Herz da dran. Kauf dir ein Auto, aber häng dein Herz da dran. Heirate irgendjemand, aber häng dein Herz da dran. Wie funktioniert das bitte? Wir sollen uns ja um Sachen kümmern. Und übrigens, die Bibel schützt auch Privatbesitz im Alten Testament ganz stark. Das wird gesetzlich geregelt, dass Gott das auch wichtig ist, dass wir Dinge besitzen dürfen. Und wie geht das jetzt? Soll ich einfach mein Herz nicht dranhängen? Für mich ist das schwer vorstellbar. Wie sammeln wir also Schätze im Himmel, wenn unsere Schatzkiste zur Werkzeugkiste wird? Da kannst du vielleicht sagen, okay, ich sammle mir auf dieser Erde Schätze, aber diese Schätze werden zu Werkzeugen. Vielleicht sagst du, okay, das ist ein Werkzeug, das ist ein Hammer. Vielleicht ist es dein Haus. Ja, und du sagst, ja, das ist hier in meiner Schatzkiste eigentlich drin, dass mir sowas wichtig ist, das brauche ich für mich. Und Gott sagt, ey, sammel die Schätze im Himmel und leg dein Haus von deiner Schatzkiste in die Werkzeugkiste. Weißt du, was dann passiert? Wie das funktioniert, dann fängst du an, mit den Dingen, die du besitzt, die Gott dir gegeben hat, Reich Gottes zu bauen. Und dann fragst du dich nicht mehr, für was brauche ich dieses Haus, um zu wohnen, sondern frag dich mal, wie kannst du mit deinem Haus, was du besitzt, oder vielleicht auch die Bank, wie kannst du damit Reich Gottes bauen? Frag dich mit deinem Auto, das du besitzt, wie kann ich damit Reich Gottes bauen? Also du kannst es in deiner Schatzkiste lassen und hegen und pflegen, oder du sagst, nee, eigentlich auf dieser Erde soll ich keine Schätze sammeln, weg mit der Schatzkiste. Eine Werkzeugkiste. Das ist das, was auf dieser Erde möglich ist. Und da kannst du auch Dinge besitzen. Aber frage dich bei allem, was du hast, wieder schlägst du eine Liste an. Für was habe ich dieses Ding und was trägt es dazu bei, Reich Gottes zu bauen? Was trägt mein Haus dazu bei, dass ich mir einen Schatz im Himmel sammle? Oder ist es einfach nur eine Hülle und ich sage, ja, ich brauche es halt, aber ja, wir brauchen immer mehr Dinge in unserem Leben. Es wird immer mehr, was wir brauchen. Aber wenn wir anfangen zu fragen, wie kann ich mit den Dingen, die ich besitze, Reich Gottes bauen? Dann sammeln wir uns diese Schätze im Himmel. Vielleicht sagst du auch, ist wie beim reichen Jüngling, ja, ich kriege das aber auch so hin mit der Schatzkiste, das mit dem Geld und mit dem ganzen Besitz. Ich kann viel besitzen, ich kriege das hin. Der reiche Jüngling hat das auch gedacht. Der ist mal zu Jesus gekommen und hat gefragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus hat gesagt, verkauf alles, was du hast. Und ich sage, ich habe alles richtig gemacht. Und ich dachte, ich kriege das alles hin in meinem Leben. Und ich glaube, wir denken das manchmal, wir können so viel ansammeln und Schätze sammeln, wir kriegen das hin. Unser Charakter ist stark genug, dass das Geld uns nicht vereinnahmt und von Jesus wegtreibt. Und ich glaube, da trauen wir uns oft mehr zu, als wir schaffen. Und nicht umsonst warnt Jesus so oft davor, dass das Geld Menschen zerstört, Besitz Menschen zerstört. Aber uns passiert das nicht. Ich habe gedacht, es wäre doch mal ein tolles Experiment, wenn jeder die Kontoauszüge vom letzten Jahr mitbringt und wir uns einfach mal darüber austauschen, was da drauf steht. So undenkbar, über Geld redet man ja nicht. Aber warum? Ich glaube, weil wir doch heimlich irgendwie versuchen, unseren Reichtum zu mehren und uns was anzusammeln, aber die anderen dürfen es nicht mitkriegen. Das wäre doch mal eine coole Aktion. Was hätten wir da Gesprächsthemen? Einfach mal Kontoauszüge vom letzten Jahr mitbringen, nicht nur dem Bankberater zeigen oder einem Steuerberater oder deinem Investmentfondsmanager, keine Ahnung. Sondern wenn wir uns da mal drüber austauschen, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Geld ist, da ist auch dein Herz. Wozu sich plagen? Wozu sich plagen, um Schätze zu sammeln? Ich glaube, wir sollten uns plagen, um Schätze zu sammeln. Und ich glaube nicht, dass es eine Plage für uns ist, wenn wir anfangen, Schätze im Himmel zu sammeln, sondern dann werden wir merken, das ist unsere eigentliche Bestimmung. Weg von dem Materiellen. Ich will das nicht verteufeln. Aber ich will nochmal betonen, je mehr du hast, je mehr du in deiner Werkzeugkiste drin hast, je mehr Werkzeug da drin ist, desto größer ist deine Verantwortung, dieses Werkzeug auch einzusetzen. Wenn du dich bei allen Dingen fragst, die du hast, die du besitzt, Nicht nur materiell, sondern auch deine Gaben, deine Beziehungen, deine Macht, dein Einfluss, den du hast. Nutzt du den, um Reich Gottes zu bauen? Oder ist es für dich? Ist es in deiner Schatzkiste? Oder ist es in deiner Werkzeugkiste? Und ich will dir eins sagen, je größer deine Werkzeugkiste ist und je mehr Werkzeug da drin ist, desto größer ist deine Verantwortung vor Gott, diese Dinge einzusetzen. Hier gibt es mehrere Gleichnisse in der Bibel, wo gesagt wird, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Und manchmal denken wir, warum habe ich nicht mehr? Sei vielleicht froh. Setz das, was du hast, für Gott ein. Es kommt nicht darauf an, wie viel du hast. Es macht dich eh nicht glücklich. Das sagt uns der Prediger. Mag, ob du ihm glaubst oder nicht, vielleicht musst du es teilweise selbst ausprobieren. Aber ich will dir sagen, setz deine Gaben ein, die du hast von Gott. Investiere das, was du hast, ins Reich Gottes. Leg deine Dinge in die Werkzeugkiste. Und frag dich, wie kann ich sie einsetzen, um Schätze im Himmel zu sammeln. Und ich will dir jetzt auch nicht präsentieren, wie das geht und wie man das macht. Das traue ich dir selbst zu. Zu überlegen, wie kann ich mir einen Schatz im Himmel sammeln mit den Gaben, mit den Ressourcen, mit dem materiellen Besitz, den mir Gott gegeben hat, mit meinen Beziehungen mit anderen. Das ist deine Aufgabe für die nächste Woche oder vielleicht für heute. Vielleicht nimmst du dir mal Zeit. Ich weiß nicht, ob du welche hast heute. Wir haben sie alle, 24 Stunden. Die Frage ist, welche Dinge dir wichtig sind. Wozu sich plagen? Sammel Schätze. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir Schätze sammeln. Und dazu will ich euch heute ermutigen und wünsche euch Gottes Segen dafür. Amen.
Herzlichen Dank dir, David, für diese Predigt. Danke für alle, die jetzt auch hier waren. Schön, dass wir diese Zeit miteinander haben. Danken möchte ich auch allen, die durch Geldspenden die Arbeit unserer Gemeinde weiterhin unterstützen. Das ist ganz klasse, dass das auch so stattfinden kann. Und ich möchte euch einladen, das auch weiter zu tun. Bekannt geben möchte ich noch, dass wir unser Besuchsmemory haben. Da werden ja im Live-Gottesdienst die Kontakte auch gezogen und man wird telefonisch informiert, mit wem man dann zusammen Kaffee trinken kann und eine gute Zeit haben kann. Ich möchte einladen, zum nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag, wieder um 10 Uhr, diesmal wieder nur an den Bildschirmen, aber es geht weiter auch hier im Haus. Tschüss!
Hallo Kids! Ich melde mich mit einem kurzen Werbevideo für diesen Sommer, ob ihr das glaubt oder nicht. Aber wir von der Jungscha wollen es möglich machen, dir ein paar schöne Tage zu ermöglichen in verschiedenen Tagesprogrammen oder auch ja, vielleicht irgendwie was mit Übernachtungen. Mal sehen, was wir für Möglichkeiten haben, mal sehen, was möglich ist. Ja, und wir sind im Moment mitten in der Planung, am Vorbereiten. Und ja, wir bilden kleine Teams, wir wollen was anbieten für kleine Gruppen, ja, weil das einfach im Moment besser möglich ist. Die Jungscha Freizeit kann ja nicht so stattfinden, wie es geplant war, als große Gruppe. Aber ihr seht schon hier, es gibt große Möglichkeiten, was miteinander zu erleben. Und dazu möchten wir dich einladen. Wir möchten gemeinsam mit dir und mit Jesus unterwegs sein und gemeinsam was erleben. Bis dann.
Ich will euch noch segnen für die neue Woche, für das, was jetzt kommt, mit Versen aus Philipper. Dort steht, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Euch eine gesegnete Woche.